Danke.
Ganz ausgezeichnet.
Wow, das ist. Das hört man im Winter selten, aber das freut mich sehr.
Ja, der dürfte langsam vorbei werden, aber.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind Board Games. Diesmal sogar eine reguläre Folge, zumindest so weit regulär, als dass sie ein Interview beinhaltet. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Sachen hinweisen oder euch, liebe Zuhörenden, darüber informieren. Erstens, unsere 50. Folge steht ja bald an. Also es dauert noch ein bisschen, das heißt, Vorbereitungen laufen gerade. Aber deswegen fragen wir euch natürlich, ob ihr Fragen an uns habt, ob ihr etwas wissen möchtet. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was Christians absolutes Lieblingsspiel ist, wenn er am Abend 3 gute baden-württembergische Biere getrunken hat, wenn es da gute Biere gibt, das weiß ich nicht. Das wird Christian euch vielleicht irgendwann sagen. Dann schreibt uns doch gerne über die bekannten Wege per Instagram, E-Mail, Brieftaube, Briefhund, was auch immer euch einfällt. Alles, was uns erreicht, würde uns freuen. Und dann wollte ich mich einmal ein bisschen entschuldigen. Ich habe nämlich ein bisschen ein kleines schlechtes Gewissen dafür, dass wir in letzter Zeit so unregelmäßig rauskommen. Das liegt einfach daran, dass Christian sehr, sehr viel zu tun hat. Ich gerade durch mein zweites Staatsexamen durchgekommen bin und das einfach sehr viel Zeit gefressen hat. Wir versuchen das jetzt wieder regelmäßiger zu machen und euch auch regelmäßig weiter mit kurzen Hosen zu versorgen. Der Sommer naht ja, also in ein paar Monaten. Und ja, deswegen da als kleine Entschuldigung für die Unregelmäßigkeit. So. Nun aber genug in die Glaskugel und in die Bücher der Vergangenheit geguckt. Wir gehen mal in die Gegenwart und kommen zu unserer heutigen Folge. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Ich begrüße heute Sven und Alban, die führenden Köpfe hinter Biberstein-Spiele. Hallo Sven, hallo Alban, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte euch ja schon mal im Dezember, beziehungsweise irgendwann im November, glaube ich, angefragt. Und dann hat sich das immer verschleppt, weil ich keine Zeit hatte. Und jetzt starten wir gemeinsam ins neue Jahr. Und ich freue mich sehr, sehr viel über euren Verlag und euch selbst zu erfahren. Kommen wir erstmal zu euch persönlich. Ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe natürlich Interviews gelesen. Es gibt ja auch schon so ein oder zwei Interviews von euch. Und ich weiß, dass ihr beide euch schon ganz schön lange kennt. Und zwar habt ihr euch im Heidelberger Spieleverlag kennengelernt, du, Sven, als Redakteur und, soweit ich das lesen durfte, Alban als ITler. Wie kam es dazu? Habt ihr euch einfach mal in der Mittagspause getroffen und gemerkt, ach ja, wir mögen beide Brettspiele und es begann eine Freundschaft, die in einem Business-Konzept endete?
Ja, im Grunde war das schon so ähnlich. Also ich weiß nicht, ob es die Mittagspause war. Es gab beim Heidelberger Spieleverlag einen regelmäßigen Spieleabend. Den haben wir schon sehr bald gemeinsam, auch mit anderen, aber dann auch zu zweit sehr intensiv genutzt. Und es gab damals auch mal eine Kreuzfahrt für die Beschäftigten beim Heidelberger Spieleverlag. Da haben wir auch sehr viel zusammen gemacht. Das waren so die Sachen, wo wir uns kennengelernt haben sozusagen. Also beim Brettspielen direkt im Verlag, privat auch und auf dieser Kreuzfahrt.
Wo ging die Kreuzfahrt denn hin?
Die ging durch die Nordsee mit einem Halt in England, in Frankreich, in Belgien und in Holland. Jeweils so eine einwöchige.
Okay, also war es so eine Art Team-Event, wo dann der ganze Verlag mitgefahren ist, oder?
Ja, genau, alle. Der ganze Verlag ist da mitgefahren.
Wie witzig, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, das war cool.
Ja, das glaube ich. Also außer man wird seekrank. Also
gab es keine Vorkommnisse.
Ja, ich glaube, England geht noch. Also ich bin vor 3 Jahren nach Island gefahren mit der Boardgame Cruise. Ja. Und da war so ab dem Zeitpunkt, als wir die Färöer verlassen haben, bin ich seekrank geworden. Weil dann kommt offenes Meer.
Sehr weit draußen, ja.
Sven, kannst du das so unterschreiben? Sind das so die Bullet Points eurer Freundschaft?
Ja, doch, würde ich schon auch sagen, ja. Es hat, glaube ich, sehr viel geholfen, dass wir beide, wenn wir Brettspiele spielen, dann gerne auch eine Runde länger. Und ich glaube, wahrscheinlich deswegen, ich weiß auch nicht mehr, wie die ersten Abende liefen, aber ich schätze, wir waren wahrscheinlich die beiden, die wahrscheinlich um 11, um 12 irgendwann mitternachts gesagt haben, nee, komm, wir spielen noch irgendwas. Und ja, so lernt man sich dann näher kennen.
Gab es bei diesen Spieleabenden irgendeine Reglementation, dass es Heidelberger Spiele sein mussten oder durfte einfach jeder alles mitbringen?
Ich glaube, prinzipiell durfte man natürlich spielen, was man will. Es war auch privat sozusagen. Also es war, ne, also es war jetzt auch keine Arbeitszeit. Insofern, glaube ich, hatten wir freie Auswahl, aber ich glaube, wir haben selten was anderes gespielt, weil damals das Verlagsrepertoire ja doch schon extrem groß war. Und ich glaube, auch oft hatten wir irgendwelche Dinge, die wir von anderen Verlagen mitbekommen hatten, von Messen und sowas, noch da liegen. Da gab es immer eigentlich relativ groß gefüllte Kisten und Boxen mit sehr, sehr vielen Spielen, die bei so einer Gelegenheit, glaube ich, auch gerne mal ausprobiert wurden. Oder Alban, hast du irgendeins im Kopf, so aus den Anfangsjahren, wo du sagst, da erinnerst du dich fett dran?
Naja, das Forbidden Stars, so habe ich halt.
Ja, das war dran.
Das haben wir sehr intensiv bis in die frühen Morgenstunden gespielt bei einer Session.
Genau, da haben wir. Aber das war, glaube ich, ein bisschen später dann auch schon.
Wahrscheinlich schon ein bisschen später, das stimmt. Ja. Ansonsten haben wir ja alle möglichen Sachen gespielt, genau. Oft auch hieß es, ja, probier doch mal das aus. Gibt ein bisschen Feedback und so. Also das waren, wie es das Sven beschrieben hat, so Kisten, wo man alle möglichen Sachen dann ausprobieren konnte, die auch ja noch neu waren, quasi.
Und auch, ja, und auch manches nie erschienen. Also ich kann mich an einiges erinnern, was es bestimmt, glaube ich, nicht gibt bis heute.
Das heißt auch so ein internes Testspiel, ein Prototypen testen, also.
Ja, genau, wie gesagt, die Kisten waren echt immer voll gefüllt von Messen und so. Und es ist sehr viel Arbeit tatsächlich, da sich durchzuspielen.
Das glaube ich. Also ich bin ja schon immer überfordert, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Spiele ich im Regal habe, die eigentlich alle mal gespielt werden müssten. Und da sprechen wir von dem Bruchteil von dem, was ihr da wahrscheinlich durchgeladen habt. Zu dir, Sven. Du warst damals, als du Alban kennengelernt hast, soweit ich das in dem Interview herauslesen konnte, schon Redakteur, richtig? Oder Redakteur.
Ja, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich Alban während meines Praktikums sogar beim Verlag schon kennengelernt. Also es war eigentlich ganz, ganz praktisch. Mein Einstieg in die Brettspielwelt war, ich habe so ein bisschen kurz vor Ende meines Studiums nicht wirklich gewusst, was man danach machen sollte. Ich habe Soziologie studiert. Das ist so, ja, sehr, sehr schönes Studienfach, aber es ist halt nicht so auf einen klaren Beruf ausgerichtet, was mir dann, ja, nicht geholfen hat. Und dann habe ich einem irgendwann die Schnapsidee gehabt, ich schreibe einfach mal Spieleverlage an, frage nach einem Praktikum. Und einer der Verlage, die gesagt hat, ja klar, sehr unkompliziert geht das bei uns, war eben der Heidelberger Spieleverlag, der auch relativ nah dann von meinem Wohnort war. Also ich wohne jetzt auch noch in Heidelberg. Und zu der Zeit haben die in Walldürn gesessen. Das ist so eine Stunde ungefähr entfernt. Ja, und dann habe ich glaube, es war 2014, ich schätze, es war Frühjahr irgendwann das Praktikum gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, weil man dann auch während des Praktikums, weil es in Walldürn im Odenwald ist, in der Jugendherberge dort gewohnt hat, dass ich wahrscheinlich direkt am ersten Donnerstag beim Spieleabend gesagt hat, ja klar, ich habe eh nichts anderes zu tun. Ich bin dabei und ich glaube, du warst zu der Zeit immer so in dem Zwei-Wochen-Takt vor Ort, ne?
Ja, das war ich ja damals eh immer. Das, genau. Also, ja.
Genau, und dann wirst du wahrscheinlich irgendwann da gewesen sein.
Genau, ja. Als du da ankamst und das Praktikum angefangen hast, war ich, glaube ich, gerade da.
Ja. Ich glaube, du saßt allein in diesem riesigen Raum.
Ja,
zu der Zeit.
Oder meinst du, ich saß noch allein in dem Büro?
Ich glaube, ja. Ja. Weil wir waren ja alle auf der einen Seite mit Marketing und Redaktion eingepfercht. Ja. Und du hattest alleine irgendwelche gigantischen Räume.
Ja, das hatte ich aber nicht so lange. Eine Zeit lang hatte ich einen Büroraum, wo ich alleine drin gehockt bin, genau. Aber da bin ich dann irgendwann weggewandert und dann waren da zwei oder drei Vertriebler drin. Ich glaube, den Raum meinst du. Ja, und ich bin dann einen Rahmen nach vorne gezogen, der war dann deutlich kleiner. Das hat auch gereicht.
Das heißt, die Trennung im Heidelberger Spieleverlag war dann doch schon sehr deutlich, wenn ihr in unterschiedlichen Gebäuden wart.
Nee, Gebäude waren es nicht unterschiedliche. Das waren im oberen Bereich waren die Büros und unten war das Lager und der Versand. Und ja, die Büros waren durch so einen langen Gang getrennt. Auf der rechten Seite waren die großen Redaktionsräume und auf der linken Seite verschiedene Räume. Und da war ein Raum, ja, der erste Raum, das war dann mein kleiner IT-Raum. Später, am Anfang saß ich noch im zweiten Raum, das war ein großer Raum, Büroraum, wo dann die Vertriebler drin saßen. Und dann kam noch ein kleinerer Raum fürs Marketing und einer für den Chef. Ja.
Genau, und es wurde, glaube ich, in der Zeit, seit ich auch da angefangen habe, kamen immer mehr Leute dazu und dann wurde auch öfter mal die Räume gewechselt und umgezogen. Und ich glaube, Alman war leider immer der Leidtragende, für den wurde es immer kleiner.
Ja, aber das hat mich überhaupt nicht gestört.
Nee, natürlich nicht.
Der funktioniert halt.
Sehr schön. Wir springen mal ein bisschen. Also wir sprechen ja jetzt gerade von den Jahren 2014, 15. So, jetzt ist 2026. Ich finde es immer noch crazy, dass wir 2026 haben. Aber das ist ja jetzt schon 9 Jahre her. Und ihr habt euch relativ frisch, also euch gibt es ja jetzt auch schon über ein Jahr, soweit ich weiß, aber da können wir gleich noch drauf eingehen, habt ihr euch entschieden, einen Brettspielverlag zu gründen. Wie kann man sich das vorstellen? Saßt ihr bei so einem Spieleabend und dachtet so, ach komm, das können wir doch besser? Oder was war der initiale Grund, sich aus dieser Situation quasi weiterzuentwickeln?
Ich glaube, das ist ja auch auf meinem Mist gewachsen. Also ich hatte die Idee wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, 2019 oder so mal ganz grob. Warum? Also ich habe dann zu der Zeit auch übersetzt Brettspiele und irgendwann ja quasi so viel von dem ganzen Prozess mitbekommen, dass ich dachte, okay, was hält einen sozusagen noch davon ab, das überhaupt dann alleine zu machen, so ein Verlag? Also was fehlt noch, was bräuchte ich noch und so? Ich habe dann alleine versucht, das zu machen. Das hat nicht lange gut funktioniert, beziehungsweise ich habe es nie offiziell gemacht. Das scheiterte dann schon hinter den Kulissen sozusagen. Ich habe aber Alban öfter davon erzählt. Also wir waren zu der Zeit auch recht regelmäßig immer im Urlaub zusammen. Und ja, habe ihm da ab und zu, glaube ich, von erzählt. Und irgendwann meinte Alban mal, hey, das klingt ja eigentlich ganz geil. Ich würde da doch gerne mitmachen. Und ja, das hat dann bei mir dazu geführt, kurz drüber nachzudenken und dann, ja klar, warum eigentlich nicht? Weil tatsächlich ist das, glaube ich, auch so die Erfahrung, funktionieren Dinge doch besser, wenn man sich zu zweit so ein bisschen antreiben kann, pushen kann, auch immer mal andere Meinungen hat. Ja, da kommt man, glaube ich, zu besseren Erkenntnissen, als wenn man alleine so in seinem Kämmerchen vor sich hin tüftelt. Wie war es aus deiner Sicht, Alban?
Ja, naja, schon so, genau. Also, was, dass du mit diesem, also ich habe ja mitgekriegt, wie du mit diesem Ami Kontakt hattest wegen der Lokalisierung und das dann nicht geklappt hat, weil der sich irgendwie zurückgezogen hat. Und ja, dann habe ich das, genau wie du es beschreibst, habe ich gemeint, naja, ich würde da mitmachen. Und wir haben dann gemeinsam das Scouten angefangen im Prinzip. Ne? Also wir haben dann, sind dann gemeinsam auf Messen, auf Events, also in Nürnberg zum Beispiel beim Autoren-Event gewesen, haben geschaut, was könnte in Frage kommen. Also wir hatten schon auch vor, dann eine Lokalisierung erstmal zu machen. Und ja, sondern gemeinsam aufs Scouting losgezogen. Ja.
Nochmal einen kleinen Schritt zurück, Sven. Du hast gerade gesagt, die Idee bei dir kam schon initial 2019. Gab es dann Auslöser für, dass du gesagt hast, okay, dieses Spiel wird in Deutschland, das hat keinen Verlag, das kriegt vielleicht auch keinen, dann mache ich es doch selbst? Oder was war der Grund, warum du diese Idee hattest?
Die Idee, nee, es war gar nicht so sehr, dass ich auf so ein Spiel fixiert war, sondern die Idee war tatsächlich eher wirklich der Verlag an sich. Also wie gesagt, das ist ein bisschen draus entstanden. Ja, wenn ich das Spiel eigentlich schon selbstständig fast bis zur Vollendung bringe, sozusagen jetzt von der Lokalisierungsseite her betrachtet, ja, was hält mich eben davon ab, da noch ein eigenes Logo drauf zu machen und das unter die Massen zu bringen? Mittlerweile wahrscheinlich, weiß ich, da hält einen schon noch relativ viel von ab. Also dahinter kommt dann auch noch eine ganze Menge Arbeit. Aber das war so ein bisschen, ja, der Antrieb. Nicht spielbezogen, sondern wirklich, okay, warum nicht selbst einfach mal einen Brettspielverlag machen und dann hoffentlich irgendwann gute Spiele rausbringen.
Du hast es gerade schon angesprochen, du bringst ja, also du kriegst ja als Redakteur da doch viel mit, vor allem wenn du selbst übersetzt, wie eine Lokalisierung funktioniert. Fühltest du dich oder auch du, Alban, durch Sven motiviert, sage ich jetzt mal, gut vorbereitet auf das, was man als Verlagschef dann wirklich macht? Also so dieser Start, also ich persönlich weiß auch, wie man ein Brettspiel übersetzt und weiß so ein bisschen, wie Redaktionsarbeit funktioniert, aber ich würde mir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht zutrauen, einen Verlag zu gründen und zu wissen, was ich alles vielleicht auch beachten muss von Maßgaben, von Sachen, die vielleicht auch den Erfolg dann entsprechend eines solchen Projektes bedingen können.
Also es gab schon sehr viele Sachen, die für uns beide dann erstmal komplett neu waren, wo wir uns einarbeiten mussten. Ja, das ist schon so. Also es war nicht so, dass wir schon wussten, ja, wir wissen schon, wie man jetzt Vertrieb macht und wie man Marketing macht. Also da hat man schon so einen Überblick darüber, weil wir schon sehr viel auch beim Heidelberger Spieleverlag mit allen möglichen Leuten zu tun hatten, die sowas gemacht haben. Aber ja, das war schon, musste man schon einiges an Einarbeitungsarbeit noch einstecken und ist immer noch der Fall. Also es gibt immer wieder Situationen, wo wir erstmal drüber sprechen, ja, was machen wir jetzt hier, was machen die anderen vielleicht, was wäre jetzt die richtige Lösung?
Ja, es ist definitiv so ein konstanter Lernprozess. Also es ist auch tatsächlich, glaube ich, jedes Mal, wenn man was Neues lernt, dann lernt man auch, dass man wieder zwei Dinge nicht mehr weiß oder noch wieder neu lernen muss. Und ich glaube, ich wollte noch anfügen, was sehr geholfen hat, war ein bisschen die Kultur beim Heidelberger Spieleverlag, auch, dass man eben sehr viel miteinander, also es gab zwar offiziell Abteilungen, aber die waren ja eher flüssig gehalten, würde ich jetzt sagen. Also mein Vertrieb, klar, wir haben jetzt selber als Redakteure nie mit Händlern groß telefoniert oder sowas, wobei zum Beispiel Alban hat ja, du hast ja fett mit den Händlern die so eine API genau, aufgesetzt und
viel Kontakt, ja, das auf jeden Fall.
Genau, es gab jährlich auch so ein Händlertreffen sozusagen.
Ja. Da habe ich schon viele kennengelernt auf jeden Fall. Das war ganz nützlich, gerade in der Anfangszeit, wenn die Händler dann bei uns in Essen an den Stand kamen, so, ja, wer seid ihr denn? Und ach, ja, wir kennen uns doch schon von damals, Heidelberger Spieleverlag, vom Händler-Event, so und so, haben wir ja schon mal gequatscht und so. Also das war bei vielen Händlern der Fall. Manche kannte ich ja auch privat schon. Also das war was schon ein bisschen hilfreich war. Das kann man schon sagen. Und ich hatte durch diesen IT-Job dort schon auch Einblick in alle möglichen Bereiche, die halt von der Software, die ja eine Eigenentwicklung war von einem der Mitinhaber bei Heidelberger Spieleverlag. Die hat alle Bereiche umfasst und ja, ich habe da quasi mit allen möglichen Leuten immer wieder zu tun gehabt, dadurch, dass die Software weiterentwickelt wurde.
Wie ist es, also du hast es jetzt gerade schon gesagt, Alban, dass natürlich Kontakte schon bestanden, die ihr natürlich jetzt auch nutzen könnt. Wie war es bei dir, Sven? Als Redakteur hast du natürlich auch Kontakte zu gewissen Menschen aus der Branche. Bringen dir die Kontakte jetzt in der Rolle eines Verlagschefs genauso viel noch?
Ja, definitiv. Also hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, ich hätte noch besser vielleicht manche Kontakte sammeln können oder noch breiter aufgestellt sein, sozusagen. Weil, ja, man war natürlich schon, man hatte so ein bisschen seinen Bereich und war natürlich in anderen Sachen ein bisschen eher außen vor. Aber es hilft einfach extrem, glaube ich, dass man in dieser Branche unterwegs war und da schon ja links und rechts überall Leute kennt. Das ist schon ganz nett. Und es ist ja, glaube ich, auch schon sehr besonders für die Branche eben, dass das ja auch was sehr, sehr Natürliches, Normales ist und ja schon eigentlich jeder immer den Austausch miteinander sucht.
Ja. Das glaube ich insgesamt auch. Ich habe auch immer das Gefühl, es ist halt zwar eine Branche und irgendwie stehen alle in Konkurrenz zueinander, aber irgendwie sind wir dann doch eine riesengroße, knuddelige Familie, die sich halt auch gegenseitig unterstützt. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Mal kurz zurück zu euch als Team. Ihr bringt ja ganz unterschiedliche Qualifikationen mit. Du, Alban, bist ja versiert in IT-Fragen, würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe mal davon aus, dass du dich so um die technische Seite auch kümmerst. Wie teilt ihr eure Qualifikationen jetzt gerade auf? Also gibt es eine klare Teilung? Jemand macht Marketing, der andere macht Vertrieb? Oder entscheidet ihr alles gemeinsam? Oder wie ist da momentan die Aufteilung? Darfst gerne anfangen, Alban.
Ja, also ich mache IT, kann man sagen. Wir machen beide Vertrieb. Der Sven macht die Redaktionsarbeit. Der Sven hat auch das Lager bei sich, macht einen großen Teil vom Versand. Also man kann schon mal insgesamt sagen, der Sven macht mehr aktuell. Aber das ist so die Aufteilung. Also Vertrieb und Marketing machen wir gemeinsam, besprechen auch immer, ja, ganz viel, haben, ja, also sprechen tun wir über alle Bereiche, aber ja, ansonsten ist die Aufteilung ungefähr so, wie ich es gerade gesagt habe. Oder Sven?
Ja, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Wir sprechen definitiv über alles. Es ergibt sich natürlich auch einfach so im normalen Arbeiten, dass der eine dann das eine macht, der andere macht das andere. Aber ich glaube, ne, gerade du, Alban, hattest ja auch schon gesagt, du willst zum Beispiel auch gern mehr noch von dem Redaktionsteil mal mitnehmen.
Ja, genau, das schon. Also so Sachen wie Korrektur lesen oder übersetzen, wenn es nötig sein sollte, kann ich halt gerne übernehmen. Was ich halt nicht so gut kann, ist mit der Software umgehen, die man braucht, um redaktionell zu arbeiten. Das habe ich bisher nicht gemacht. Aber im Prinzip bin ich auch offen dafür, andere Dinge zu machen, die über die genannten Bereiche hinausgehen, klar.
Ja. Genau, ich glaube, das gehört ja auch für uns beide gerade wirklich dazu. Wir machen auch sehr oft Dinge, mit denen wir noch nie Kontakt hatten und müssen uns da komplett neu einfinden.
Ihr habt jetzt, also ich fasse mal zusammen, quasi von der zeitlichen Abfolge her, ihr habt irgendwann nach 2019 beschlossen, okay, ja doch, irgendwie das Projekt angehen wollen wir schon. Aber ihr befandet euch ja wahrscheinlich noch in euren alten Jobs. So wie ich das verstanden habe, wart ihr auch die ganze Zeit noch beim Heidelberger Spieleverlag. Ist das soweit korrekt?
Nee, leider nicht. Da ist ja die Historie, ein bisschen, dass der Heidelberger Spieleverlag jetzt Anfang 2017 mit Asmodee fusioniert ist, beziehungsweise von Asmodee aufgekauft wurde und dann ja auch irgendwann als Asmodee auftrat. Genau, ich habe bei Asmodee gearbeitet noch dann bis Ende 2017 und eben seitdem die Selbstständigkeit.
Das heißt als freier Redakteur?
Genau.
Ah, okay, gut. Sehr gut, dass du mich verbesserst. Das habe ich nämlich so nicht gewusst. Dann erledigt sich auch meine Frage, die ich dazu hatte. Aber grundsätzlich habt ihr, bevor ihr die Entscheidung wirklich getroffen habt, euch noch vielleicht auch Input von anderen jungen Verlagschefs geholt oder hattet ihr jemanden, den ihr Sachen fragen konntet?
Ja, wir haben definitiv Leute, die wir sozusagen fragen können. Input, was jetzt so die Verlagsgründung angeht, glaube ich, haben wir tatsächlich, also wir treiben das ja auch noch auf so dem geringen Level, dass wir haben es einfach mal ausprobiert. Mhm. Oder wir probieren es aktuell ja auch einfach noch aus. Und ich glaube, da hatten wir nie, weil wir waren nie an der Stelle zu sagen, okay, das ist irgendwie sowas Riskantes oder so, dass wir uns jetzt nochmal versichern wollen, ist das wirklich 100% sinnvoll, dass wir das tun. Sondern es war halt, ja, wir haben Bock drauf, wir glauben, von unseren Fähigkeiten her können wir einen Großteil der Dinge sehr gut erledigen. Und den Rest, das ist ja auch Stand jetzt noch so, den Rest müssen wir einfach mal sehen.
Ja, genau. Und mit den Spielen, mit denen wir gestartet haben, war jetzt das Risiko auch nicht so hoch, weil das jetzt, sind ja kleinere Schachteln sozusagen, die man gut lagern kann und jetzt keine ultra riesigen Auflagen. Insofern war das überschaubar, sagen wir mal.
Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das noch nicht komplett vollberuflich macht, sondern immer noch, also du, Sven, als freier Redakteur arbeitest, oder habt ihr wirklich komplett gesagt, okay, wir widmen unsere komplette Arbeitskraft diesem Projekt?
Also bei mir ist das definitiv nicht so. Ich bin selbstständig in der IT und habe meine Kunden, die ich vorher hatte, habe ich weitergeführt. Insofern, ja, ich mache im Prinzip das, was ich vorher mache, und zusätzlich halt den Verlag. Dafür hatte ich auch schon genug Zeit. Aber ja, manchmal kommt es auch ein bisschen in die Quere. Das ist natürlich schon so. Aber ja, das wäre für mich jetzt nicht gegangen, das komplett einzustellen, die andere Erwerbstätigkeit.
Wie ist es bei dir, Sven?
Ja, fast ähnlich. Also ich stecke relativ viel Zeit in den Verlag, definitiv. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, da kann man sich zurücklehnen und das reicht für den Rest des Lebens sozusagen aus.
Ja. Ja, genau. Ich würde jetzt den Schwank zu euren Spielen machen. Weil wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, was ihr so richtig veröffentlicht. Da sich die Frage mit dem Risiko gerade von Alban schon so ein bisschen erledigt hat, überspringe ich das mal. Da frage ich auf jeden Fall gleich noch was. Kommen wir mal zu euren Spielen. Ihr habt euch entschieden, ich nenne sie jetzt mal die 1900er Reihe zu veröffentlichen. Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber vom spanischen Verlag Looping Games. Mhm. Dazu erstmal die Frage, wie kann man sich das vorstellen? Also wie kam es dazu? Man muss dazu vielleicht als Zuhörender wissen, Looping Games gibt es schon relativ lange und es gibt auch diese Reihe schon relativ lange. Ich glaube, das erste kam 2017 raus, soweit ich weiß. Und es hat halt bis jetzt immer noch keinen deutschen Verlag gehabt. Wie ist bei euch der Kontakt zustande gekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ich glaube, das erste gibt es seit mindestens 2011 schon sogar. Mhm. Also das, was ich im Kopf hatte, ist das Amundsen vs. Scott. Das steht zumindest seit 2011 hier auf Boardgame Geek schon. Genau, der Kontakt ist zustande gekommen. Ja, wir haben die tatsächlich mehr oder weniger zum ersten Mal wahrgenommen auf der Messe. 23 wahrscheinlich.
Ja, 23 in Essen haben wir gescoutet und wir wussten, dass die diese Reihe haben durch unsere Vorbereitung auf dieses Scouting und sind bei denen an den Stand.
Genau, hatten die aber tatsächlich beide gar nicht vorher schon mal wahrgenommen.
Nee, ja, genau. Wir kannten die Spiele von denen nicht, ja, das stimmt.
Genau, also was wir auch recht erstaunlich fanden, weil wir von uns, glaube ich, schon gesagt hätten, okay, eben durch die ganze Verlagsarbeit und sowas, wir kennen schon, gerade wenn Dinge in den Mitte der Zehner sowas rausgekommen sind, hätten wir das eigentlich mitbekommen. Aber da war dann ja unsere Überraschung groß, dass wir eben von Looping Games selbst und von der 1900er-Reihe, wie du sie nennst, oder wir nennen sie Jahrhundertreihe jetzt im Deutschen, dass wir da tatsächlich noch nichts mitbekommen hatten.
Das heißt, ja, red gerne weiter.
Nee, du darfst gerne Fragen stellen.
Alles gut. Also ihr seid halt auf die Messe gegangen, hatte 2023 auch schon den Plan, diesen Verlag zu gründen und scoutete einfach nach möglichen Lokalisierungen. Soweit.
Genau. Ja. Genau. Und es lief okay. Wir waren bei vielen Sachen, die wir interessant fanden, die dann aber schon Verlage hatten und waren dann eigentlich relativ spät erst bei Looping Games, wahrscheinlich als hallentechnisch und so. Ja, man hat irgendeine Liste, man arbeitet die ab. Und dann waren wir bei Looping Games und die waren vor Ort sehr, sehr nett, sehr freundlich, haben uns direkt mit einem französischen Paar zusammengesetzt, um das Milieu, was damals neu war, kurz anzuspielen. Das hat uns dann schon vom Anspielen ganz gut gepasst und dann haben sie uns tatsächlich auch ein paar Spiele mitgegeben, die wir dann zu Hause ausprobiert haben.
Und dann ist originär die Entscheidung gefallen, okay, ja, die überzeugen uns so, das wäre der perfekte Einstieg.
Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich auch, ja, man überlegt hin und her, wägt Vor- und Nachteile ab. Ich glaube, für uns beide war, was du ja schon auch angesprochen hast, die gab es eben noch nicht in Deutschland. Das war für uns beide so ein interessanter Punkt, weil wir uns eben schon gefragt haben, warum eigentlich nicht? Also, ja, übersieht man was für alle anderen völlig selbstverständlich und klar ist. Das ist so mein Gedanke zumindest gewesen. Genau, wir haben auch ein bisschen Überzeugungsarbeit oder auch so ein bisschen Resilienz haben müssen bei den Spaniern selbst, um sie von dieser Idee zu überzeugen, dass es ihre Spiele auch bald in Deutschland geben soll. Ja, weil die, glaube ich, sehr stark oder auch sehr, sehr viel Interesse dran haben, einfach sich auf ihre Spiele zu fokussieren und da halt sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Und dann dieser Input von uns dann von außen ist halt nicht Priorität 1 sofort gewesen.
Aber das war ja erst ein bisschen später dann, ne, dass diese...
Ja, das war ja schon auch in der Zeit direkt nach der Messe, dass wir ja, wenn wir nicht vehement E-Mails geschrieben hätten und gesagt hätten, hey,
ja gut, das war schon immer so, das
wir finden die Spiele schön und toll, wir würden jetzt gern noch 2 mehr kennenlernen oder so.
Ja,
dann... Wir waren noch nicht so oben bei denen auf der Liste.
Musste man schon dranbleiben, dass das weitergeht, genau, dass die darauf reagieren. Am Anfang waren sie sehr, sehr einladend auf der Messe, wie gesagt, und dann aber, wenn man halt online im Kontakt ist, dann ist das natürlich nicht so persönlich und geht nicht so schnell. Gab es immer wieder ein bisschen Wartezeiten und so, aber ja, wir haben haufenweise Spiele dann von denen bekommen, haben die durchprobiert und uns für 2 von denen im Prinzip entschieden.
Das heißt, ich muss das mal kurz sortieren, weil Sven, du hast mir gerade eine Frage weggenommen, was aber auch gar nicht wild ist. Genau, das war nämlich meine Frage. So, es ist ja dann doch schon die Frage, warum gibt es das Spiel noch nicht? Also warum gibt es noch keinen Verlag? Die Spiele sind meiner Erinnerung nach, war auch schon 2022 auf der Messe durchaus von den Spielen die Rede. Also es wurde schon gesagt, so ja, irgendwie, oh, kleine Schachtel, viel Inhalt. Und dass das kein deutscher Verlag über die ganzen Jahre macht, ist natürlich, wie du richtig sagst, man fragt sich wahrscheinlich, warum? Mhm. Habt ihr für euch, also jetzt unabhängig davon, dass ihr natürlich überzeugt von euren Spielen sein solltet, wenn ihr sie rausbringt, aber habt ihr irgendwas gefunden, wo ihr sagt, okay, ich verstehe, warum andere Verlage vielleicht zurückhaltend waren? Oder war es am Ende eure Resilienz hinsichtlich der Hartnäckigkeit den Spaniern gegenüber?
Ich glaube, die Hartnäckigkeit hat geholfen. Ich glaube auch, ja, wenn ich das so sagen kann, wahrscheinlich andere Verlage, die schon etablierter sind, die schon mehr Programm haben oder auch bei uns beiden selbst merke ich das ja jetzt schon nach 1,5 Jahren, wenn man Alternativen sozusagen auf der Liste hat und nicht von null anfängt, wie wir eben dann zufällig zu dem Zeitpunkt, dann ja, fällt sowas schnell auch unterm Teppich, wenn man eben gerade in der Anfangskommunikation natürlich nicht immer die Antworten zeitnah bekommt oder auch nochmal eine zweite E-Mail schreiben muss. Ja, wenn man eben nicht von null anfängt, sondern mehr auf seinem Schreibtisch hat, dann würde man das natürlich schon auch eher mal ja übersehen, beziehungsweise ja, man schreibt dann halt nicht mehr die zweite E-Mail, weil man stattdessen halt 4 andere E-Mails schreiben kann, sozusagen. Und wir waren eben mit diesem Stand, dass wir noch kein Spiel hatten, waren wir eben gewillt, die 2. und 3. E-Mail zu schreiben und den Stein so ein bisschen ins Rollen zu bringen und den auch ja am Rollen zu halten. Das ist ein sehr kantiger, ja eher kantiger Stein in der Anfangszeit.
Genau. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ihr diesen halb quadratischen Stein den Berg hochschiebt.
Ja, tatsächlich, genau. Und wenn du halt nebendran 2 oder 3 andere Steine hast, ne, die ein bisschen geschliffener und runder schon sind, dann beschäftigst du dich wahrscheinlich eher mit diesen.
Ja, vor allem, wenn der Verlag halt selbst vielleicht auch einfach nicht den großen Fokus darauf hat, einen Lokalisierungspartner zu finden. Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, okay, unser Hauptaugenmerk ist, unsere Spiele rauszubringen, ob die dann in anderen Sprachen erscheinen, ist uns erstmal komplett irrelevant. Ja. Klar, dann antwortet man vielleicht auch erstmal nicht.
Nee, natürlich, genau. Die haben, wie gesagt, die entwickeln sehr gerne, die entwickeln ja auch sehr gut und sehr intensiv. Die sind ja auch, ich glaube, aktuell sogar nur zu zweit als Looping Games an sich, also auch damals dann, zu der Zeit waren sie, meine ich, zu dritt. Also die sind ja auch kein Riesenunternehmen. Und deswegen liegt da eben dann der Fokus auch auf den eigenen Spielen. Und da haben die sich ja eben auch, glaube ich, ist ja schon recht engagiert, dass sie wirklich jedes Jahr nicht nur von der Jahrhundertreihe was rausbringen, sondern meistens ja sogar auch noch 1, 2 andere Sachen. Also ich finde den Output schon immer sehr, sehr beeindruckend für die Manpower sozusagen. Und ich, ja, und die machen das auch, glaube ich, nicht komplett als Vollzeitjob sozusagen.
Ja, die lokalisieren ja selbst in Spanisch, hatte ich gesehen. Das heißt, die eigentlich interessant, dass sie selbst kein Interesse so richtig daran haben, ihre Spiele in andere Sprachen zu bringen, aber gleichzeitig halt Sachen nach Spanien holen. Aber wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, Interesse würde ich gar nicht sagen, sondern glaube ich wirklich auch, ja, was ist mit dem Zeitbudget sozusagen drin? Weil eben auch uns jetzt als Lokalisierungspartner sozusagen zu betreuen, ist natürlich, kostet auch ein bisschen Zeit. Und gerade bei uns beiden, ja, wir spielen die Spiele, wir haben dann danach meistens immer relativ ausführliche Liste mit Fragen und Anmerkungen und die sozusagen dann auch mit der nötigen Zeit auszustatten, diese Liste vielleicht durchzugehen und uns Fragen zu beantworten, E-Mails zu schreiben und so, die Zeit muss man natürlich auch haben und auch sein Budget, den man eigentlich sonst vielleicht für eine Eigenentwicklung investieren würde, da rausschneiden.
Verstehe. Gab es grundsätzlich Konkurrenz oder wart ihr komplett alleine auf weiter Flur, was dann die Rechte und die Lokalisierung anging? Oder wisst ihr das überhaupt? Ist ja auch die Frage, wie sehr man damit offen kokettiert oder argumentiert.
Ja, wir wissen es wahrscheinlich gar nicht. Also da wurde eigentlich auch nie drüber geredet. Ich glaube, sie hätten eben einfach gesagt, ja, wir haben aktuell noch nichts. Aber ob's da was anderes gab, wissen wir gar nicht. Hm. Auch was die Vergangenheit angeht. Beziehungsweise doch, ich habe tatsächlich aus Zufall mit jemandem gesprochen, der dann selber mal geäußert hatte, er hat mit dem Gedanken gespielt, aber es waren, glaube ich, andere Spiele von Looping Games. Aber das ist, glaube ich, auch dann eher im Sand verlaufen, auch aus Gründen wieder, weil ja die eigene Idee dann nicht sich stark genug durchgesetzt hat und eben ja von Looping Games wird dieser Bereich eben nicht gezielt gepusht. Hm.
Was? Ihr habt, oder du hast es gerade schon gesagt, Sven, dass euer Risiko, oder ich glaube, Alban, ich bin mir gerade nicht sicher, wer von euch, aber auf jeden Fall ihr als Verlag habt das gerade geäußert, dass das Risiko relativ gering war, für euch jetzt als Verlag die Entscheidung zu treffen, diese Spiele zu lokalisieren. Ihr hattet schon angesprochen, dass es halt eine kleine Auflagenzahl insgesamt ist. Also die Spiele sind erstmal nicht von der Masse her so groß, aber halt natürlich auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr keine 10.000 Spiele gedruckt haben werdet in Deutsch. Würde ich jetzt mal vermuten. Wissen tue ich es natürlich nicht. Also jetzt habe ich, nein, ich habe nicht den Faden verloren. Wie hat sich dieses, also doch, ich habe den Faden verloren, verdammt. Ich darf mir wieder was von Silke anhören. Silke spricht mich immer, liebe Grüße raus an Silke aus dem Würfel und Zucker. Silke hat mich letztens darauf angesprochen, dass ich so oft den Faden verliere, deswegen.
Okay.
Vielleicht wird das ja auch ein unique selling point dieses Podcasts. Ich hoffe nicht. Bitte?
Ist ja nur ein Faden bisher. Also.
Ja, sehr gut. Gut, vielleicht finden wir den Faden nochmal. Ich springe mal kurz weiter, weg vom Risiko. Ihr habt ja selbst gesagt, okay, ihr habt euch für zwei Spiele entschieden, die ihr dann veröffentlichen wolltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt habt ihr aber schon, jetzt lass mich lügen, ich glaube vier.
Ja,
vier habt ihr veröffentlicht oder sind alle vier jetzt schon auf dem Markt? Ja, oder?
Ja.
Genau. Wie kam das zustande? Also habt ihr von vornherein gesagt, okay, also oder hat Looping Games vielleicht auch von vornherein gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, dann möchten wir aber, dass ihr die gesamte Reihe macht, weil wir das als Gesamtkunstwerk sehen? Oder gab es von euch einfach das Entgegenkommen zu sagen, okay, dann machen wir halt doch mehr, als wir eigentlich wollten?
Naja, also dass wir mehr gemacht hätten, als wir wollten, das kann man nicht sagen. Wir haben bei den zwei Spielen, mit denen wir gestartet haben, hat uns eins ganz besonders gut gefallen, was es halt schon gab. Und das andere war die Neuheit 2024, was also ein guter Anlass war, die Neuheit mit rauszubringen, sozusagen, gemeinsam mit Start zu haben. Und als wir dann konkret geworden sind mit der Lizenz, dann war schon Teil davon, dass da jedes Jahr was kommen muss, damit die Lizenz aktiv bleibt für uns sozusagen. Das ist schon so geregelt und das hatten wir auch dann von Anfang an als Plan, da nach und nach diese Reihe rauszubringen und in einer Reihenfolge, die wir aber selber wählen können sozusagen.
Okay, das heißt, ihr habt, ich gehe mal davon aus, dass das, was euch begeistert hat, war 1923 Cotton Club.
Nee, die ersten zwei waren ja 1998 ISS und 1980 Sixtinische Kapelle.
Stimmt, ja.
Und das, was es schon länger gab, war das 1998 ISS, was wir besonders gut fanden. Und
Sixtinische Kapelle, genau,
war die Neuheit damals.
Genau, und die Sixtinische Kapelle hatten wir ja auch, ja, mal in Prototypen über Tabletop Simulator nur gespielt. Und eigentlich, bis wir sie dann in Essen im Oktober in der Hand hatten, die gedruckte Version, hatten wir da nie sozusagen die vollständige, fertige Version von gespielt gehabt. Tatsächlich.
Okay. Und jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus gefragt, was hat euch denn an 1998 ISS so überzeugt? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, wow, dieses Spiel braucht Deutschland oder braucht der deutsche Brettspielmarkt?
Ja, also die Mechanismen in dem Spiel sind schon sehr, sehr eigen und haben uns beiden sehr gut gefallen. Dieser Fokus aufs Timing, was da so wichtig ist und die verschiedenen Elemente, die ineinander greifen, mit diesen Shuttle-Starts, das eben so zu koordinieren, dass man zum richtigen Zeitpunkt sein Material auf der ISS hat. Also das ist ja sehr viel Vorbereitungsarbeit und es kann immer was dazwischen kommen, wenn Spieler da kompetitiv spielen. Also man muss ständig, man hat einen Plan, aber man muss diesen Plan auch ständig wieder überarbeiten, während man spielt. Und ja, solche Spiele gefallen uns, glaube ich, besonders gut, also mir vor allem auch. Und das Thema ist sehr stark. Also das Thema, das Spiel setzt das Thema sehr gut um. Es fühlt sich alles sehr passend an. Man kriegt richtig ein Gefühl für die ISS und was da passiert.
Ja. Ja, ich fand auch die Interaktion besonders. Also es ist wirklich sehr viel Interaktion zwischen den Spielern, ist was, ja, ich persönlich eben auch immer gut finde an Brettspielen, also sehr viel taktische Tiefe mit Interaktion dazu, dass man eben nicht, wenn man es 3-4 Mal gespielt hat, mehr oder weniger allein spielen könnte, weil man weiß, okay, das ist mein Weg, den ich gehe und der funktioniert soweit, sondern das ist halt wirklich, ja, in jedem Spiel fängt man eigentlich bei Null an und muss sehr auf die anderen Spieler eingehen und muss auch während des Spielens eben ständig mitdenken und ständig Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht so offensichtlich sind, ob sie gut oder schlecht sind, weil es halt auch immer davon abhängt, wie man dann die Aktion der anderen eingeschätzt hat, was die so machen. Und das alles noch dazu in diesem kleinen Boxformat eben mit dem extrem schönen Material, das hat, glaube ich, für uns so den Ausschlag gegeben. Und auch der Charakter, dass es diese Reihe eben schon gibt und dass eben nicht nur das eine Spiel so großartig ist, sondern wir hatten ja eben relativ viele gespielt, bevor wir die finale Entscheidung getroffen haben und haben da eben festgestellt, hey, das ist nicht nur ein Spiel, sondern es sind wirklich viele Spiele, die diese Charakteristiken haben, die wir einfach in Brettspielen gut finden, wo wir viel Spaß haben mit. Und das ist, ja, haben wir als relativ schon idealen Start gesehen. Weil tatsächlich auch ich jetzt letztes Jahr gerade sagen muss, ich war dankbar, dass ich sozusagen schon wusste, was kommt als nächstes, weil so viel links und rechts zu tun ist mit Verlagsgründung und Verlags, ja, bisschen Etablierung. Das ist, ja, ich bin aktuell immer dankbar. Zum Beispiel, ich bin auch sehr dankbar, dass du uns angeschrieben hast. Ich bin immer dankbar, wenn Dinge mir abgenommen werden und sozusagen, ja, passieren und offensichtlich sind, dass sie passieren werden.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Das machen wir insgesamt sehr, sehr gerne, weil wir wollen ja auch was von euch. Wir können ja nicht erwarten, dass ihr euch bei uns meldet. Dafür haben wir nicht genug Aufmerksamkeit. Initialer Grund, warum ich euch überhaupt im Podcast haben wollte, war halt, ich habe das erste Mal 1906 San Francisco gespielt und war halt positiv überrascht, weil ich hatte von der Reihe natürlich schon gehört, aber ich wusste halt nicht, dass sie wirklich was können. Also es ist halt das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Man kriegt ja auch als Brettspieler, aber halt auch als Person, die sich durchaus mit dem Thema beschäftigt, mit, wie lange es Spiele schon im Ausland gibt und wie lange es braucht, bis die nach Deutschland kommen. Und das hat ja nicht selten einen Grund. Und man fragt sich natürlich, ja, aber warum macht das denn keiner? Das ist doch, ein gutes Spiel. Und deswegen, ja, die Verfügbarkeit war jetzt auch nicht so super gut, muss man dazu vielleicht auch sagen, von Looping Games in Deutschland. Zumindest nicht so, dass wir sie sofort im Café gehabt hätten. Und mich hat dann einfach überrascht, wie viel Spiel da drin steckt. Also grundsätzlich kann ich auch eine Empfehlung, also ohne sie alle gespielt zu haben, und da kommen wir gleich auch noch drauf, warum man vielleicht auch alle spielen sollte, ohne jetzt eure Verkaufszahlen in die Höhe treiben zu wollen. Aber ich hätte schon Lust, mich weiter mit dieser Reihe auseinanderzusetzen. Das vielleicht erstmal dazu.
Ja, das teilen wir auch tatsächlich, können wir sagen. Also wir sind auch jedes Jahr neugierig, was Looping sozusagen präsentiert, und immer wieder erstaunt nach wie vor auch, wie breit diese Themenvielfalt ist und ja, wie unterschiedlich die Spiele sind. Aber halt Gemeinsamkeit, dass da wirklich viel Qualität drin steckt.
Ich versetze mich jetzt mal kurz, ein kleines Gedankenexperiment. Ich versetze mich jetzt mal kurz in die Rolle eines Kunden, der steht in einem namhaften Brettspielladen und sieht diese Spiele und denkt sich so, okay, ja, 1906 von San Francisco und daneben irgendwie 1923 Cotton Club und dann da irgendwie die ISS, so, ja, hä, aber die sehen ja alle irgendwie so ähnlich aus und haben auch irgendwie die gleichen Jahreszahlen. Was macht denn das einzelne Spiel aus? Ich glaube, dass das so ein bisschen ein Problem, kein Problem ist, sondern eher so ein Gedankengang, den ich hatte. Es gibt ja durchaus Spielereien, die genau so arbeiten. Also nehmen wir jetzt mal die 18XX-Reihe. Jeder, der einen 18XX mal in der Hand hatte, weiß, okay, ja, da gibt's halt mehrere von. Und habt ihr Sorge, dass die Spiele selbst nicht eigenständig genug wahrgenommen werden könnten, sondern es ist halt wieder ein Spiel der Jahrhundertreihe?
Ja, das ist in der Tat vielleicht problematisch. Also wir werden ständig von Leuten auf Events gefragt, ja, ihr habt da ja noch mehr Spiele in der Reihe. Sind die denn alle das gleiche Spiel, bloß mit anderem Thema? Also diese Frage kommt wirklich sehr oft. Und wir sagen dann natürlich gleich, nein, das sind komplett unterschiedliche Spiele. Die Gemeinsamkeit ist, dass es Themen des 20. Jahrhunderts sind und dass sie in einer kleinen Boxgröße erscheinen, aber die Spiele sind komplett unterschiedlich. Und das ist aber schon, so wie du es beschreibst, bestimmt für Kunden, die in den Laden kommen, wenn der Händler nicht drauf eingeht, dann würde man das vielleicht erstmal so vermuten. Ja, ich denke, das ist problematisch. Genau, müssen wir dagegen halten.
Aber wie, jetzt mal aus wirklich reinem Interesse meinerseits, wenn ihr da keine Antwort drauf habt, ist es auch gar nicht wild. Wie kann man denn dagegen steuern? Weil du kannst ja nicht jeden Händler anschreiben und ihm sagen, ja, bitte achte da und da drauf bei der Präsentation und da drauf. Das ist ja auch einfach, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ihr seid halt ein kleiner Verlag, der nicht zum großen Umsatz eines Unternehmens beiträgt. Also nicht böse nehmen, auf gar keinen Fall. Ich gönne euch jeden Erfolg. Aber wenn ich jetzt hier dran denke, so ja, die Pegasus-Spiele machen wahrscheinlich in einem Brettspielladen deutlich mehr Umsatz als ein Kleinstverlag, den die Leute gar nicht kennen.
Ja. Schön. Ja, also wir bleiben da halt dran, indem wir viel auf Events machen. Aber ja, wir können das nicht kontrollieren. Wir können nicht alle Händler so einweisen, wie wir es gerne machen würden. Das versuchen wir vielleicht schon, aber kann man jetzt nicht bei allen machen. Und ja, was wir hoffen, ist, dass unsere Eventarbeit halt sich multipliziert, dass die Leute, die es bei uns gespielt haben und gemerkt haben, dass das alles unterschiedliche Spiele sind, dass die das in ihre Spielegruppen weitertragen, dass die Leute, die den Podcast hier hören, das mitbekommen. Ja, also wir arbeiten einfach gegen diese mögliche Fehleinschätzung an, soweit es geht.
Vielleicht ein kleines Foreshadowing dazu. Ich plane auch, wir machen ja seit neuestem erstmal kleinere Spielebesprechungen, die immer so maximal 15 Minuten gehen. Und ich mache ja regelmäßig auch bei Instagram Spielebesprechungen, wo ich ganz kurz einen Abriss mache und das Material zeige für den Podcast. Da seid ihr in einer Pipeline. Ich muss nur die Verfügbarkeit hinkriegen. Wir haben nämlich nur Cotton Club und San Francisco, glaube ich, im Café stehen. Und ja, aber da wird auf jeden Fall was folgen. Also auch das, ich werde euch ein bisschen Aufmerksamkeit hoffentlich generieren können.
Die anderen könnt ihr natürlich auch noch bekommen.
Da musst du dann mit Silke reden.
Genau, was noch zu dem Thema mit der, ja, mit der Unterschiedlichkeit der Spiele, was, glaube ich, jetzt hilft, was wir gemerkt haben, auch schon bei 4 Spielen im Vergleich zu 2, wenn es einfach mehr Spiele gibt, glaube ich, wird langsam auch klarer, dass die schon unterschiedlich sein müssen. Weil ja, wahrscheinlich, wenn man irgendwann 6 oder 8 Spiele draußen hat, es wäre schon ein bisschen deppert, wenn die alle wirklich gleich wären.
Also ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, wir kennen beide oder alle Spiele, die genau das sind, nur mit einem anderen Thema drauf.
Gibt es ja schon ein paar bekannte Reihen, die nach dem Motto sich gut verkaufen.
Durchaus, durchaus.
Genau, da müssen wir dann der Leuchtturm sein, der immer darauf hinweist, es geht auch anders.
Sven, ich liebe dich gerade dafür, dass du genauso bildlich sprichst wie ich immer. Ich finde das schön. Ich kann mir sofort was drunter vorstellen. Ich stelle mir jetzt so einen kleinen Biber auf einem Leuchtturm vor.
Ja, das ist ein schönes Bild. Ich weiß zwar nicht, ob der bis zum Leuchtturm kommt, der Biber, mal gucken.
Er muss ihn hochtragen. Ist ja euer
Baby. Der baut sich den Damm.
Ja, das wäre dann wirklich ein verdammt großer Damm, um euer Wortspiel aufzunehmen.
Ganz genau. Ganz genau. Nee, und ich glaube auch tatsächlich, zumindest bei den ersten beiden mit Sixtinischer Kapelle und ISS, waren die Themen vom Thema selbst so weit auseinander, dass auch da, glaube ich, dann es nicht viel Überzeugungsarbeit brauchte, um zu sagen, ja, nee, das sind schon definitiv komplett eigenständige Spiele, weil dasselbe Spielprinzip im Weltall und in der Sixtinischen Kapelle stattfinden zu lassen, ist wahrscheinlich eine größere Herausforderung, als 2 unterschiedliche Spiele zu diesen Themen zu machen.
Das ganz sicher. Was ich dazu... Mann, jetzt war ich unaufmerksam. Verdammt, jetzt habe ich auch noch geflucht. Auch gut. Ja. Okay, egal. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Ich habe nämlich eine Zuhörerfrage. Nämlich ein ganz netter Zuhörer, der kleine Christian aus Baden-Württemberg, möchte nämlich gerne von euch wissen, ob ihr es als Vorteil für den Verlag, also vor allem für die Verlagsgründung und für die jetzt den Verlagsbeginn seht, dass ihr dafür bekannt seid, dass ihr die Reihe mit den Jahreszahlen habt und ob es vielleicht auch eine Strategie für die Markenbildung eurerseits hinsichtlich der Überlegungen, diese Spiele zu veröffentlichen und die Vorteile daraus zu ziehen, war.
Ja, also ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, dass es da schon mehr gab sozusagen und die Spiele alle eben ein paar Gemeinsamkeiten haben, das war definitiv mit Grund auch zu sagen, dass wir die gerne veröffentlichen wollen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich fand gerade diesen Aspekt für mich persönlich einfach das Arbeitsvolumen, was auf einen wartet, sozusagen, fand ich eben diesen Aspekt super schön zu wissen. Ich muss nicht jedes Jahr auf Teufel komm raus was sozusagen ganz Neues finden und auch mit dem Aufwand, ich muss neue Partner kennenlernen, wir müssen erstmal x E-Mails hin und her schicken, man muss so die Eigenheiten kennenlernen, sondern ja, die Spekulation war schon, okay, wir kennen die Spiele, wir finden die gut, also wir finden ganz viele davon gut und wir können jetzt mit 2 anfangen und wissen, wir können nächstes Jahr wieder 2 rausbringen und ja, haben sozusagen nur die Arbeit, die Spiele zu übersetzen und wissen aber, dass es sie schon gibt und ich glaube auch gerade Alban, wir finden, so eine Reihe ist ja schon auch was Spannendes und was Schönes.
Genau, also. das ist schon, also sowas, was für mich jetzt als Spieler auch reizvoll ist, eine Reihe mit eben so starken Themen. Ich, wie gesagt, thematische Spiele sind das, was ich am liebsten mag. Ich spiele auch sehr viel im Strategiebereich. Und da ist es so, dass ich dann so eine Reihe auch mal sammeln. Und das denke ich, ist auch bei uns die Hoffnung, dass die Leute, die ein Spiel aus der Reihe kennen und sehen, ach, da gibt's jetzt noch 3 mehr aus der Reihe. Das, allein dadurch, dass es eben eine Reihe ist, da sich die Sachen auch wieder anschauen. im Gegensatz zu einem Spiel, was halt ganz alleine dasteht und das nächste wieder ein ganz eigenes Ding ist. Ja.
Genau, ich glaube,
einen gewissen Pull-Effekt sozusagen.
Ja, und ich glaube, da hilft es auch wirklich, dass die Reihe eben, weil sie von denselben Leuten gemacht wird und ja, die Illustration auch immer von Petro Soto zum Beispiel stammt, die hat eben sehr starke Gemeinsamkeiten, die Spiele. Also die sind schon, es ist organisch, dass sie zusammengehören sozusagen. Es ist jetzt nicht etwas, was hinterher irgendwie dann, okay, ja komm, jetzt ist es halt eine Reihe, sondern es ist eben wirklich diese super spannenden, nischigen Themen aus dem 20. Jahrhundert mit schöner Illustration zu versehen und dann immer eigenständige, extrem spannende Mechanismen zu haben, mit dieser Einschränkung auch noch, dass es letzten Endes vom Spielmaterial her in diese kleine Box passen muss. Also das finde ich eigentlich, sehe ich persönlich auch eben super, super interessantes Konzept.
Man muss wahrscheinlich auch einfach sagen, dafür habt ihr halt auch einen ganz guten Preispunkt. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass eine Reihe, die am Ende aus 10, 20 Spielen besteht, wenn jedes Spiel davon 50, 60 Euro kosten würde, dann habe ich keine Ambition, dass, also auch wenn ich einen Vervollständigungswahn hätte oder ein Fable dafür, dass ich dann bitte alles hätte, also ich bin schon jemand, der dann gerne von einem Spiel, das ich sehr gerne mag, dann auch gerne alles habe, aber das ist ein anderes Problem, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass da natürlich dann auch die Boxgröße für, wir kennen halt alle das Problem, dass niemand genug Platz für seine Brettspiele hat in der Regel und halt der Preispunkt dann halt natürlich euch auch sehr, sehr entgegenkommt. Und das Spielmaterial ist ja, obwohl der Preis fair, also ich finde ihn mehr als fair, ehrlich gesagt, sogar für das, was da drin steckt, dass das Material dann trotzdem so gut ist, ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Sehr schön. So, springen wir mal ein ganz klein bisschen in die Zukunft. Es ist ja schon angekündigt, obwohl nein, ich schiebe eine Frage zwischen, weil die interessiert mich wirklich sehr, sehr doll. Also ihr wisst ja schon so ein bisschen, was wahrscheinlich rauskommt. Ihr kennt ja wahrscheinlich schon die nächsten Pläne von Looping Games. Ihr wisst, was die nächsten Jahre vielleicht auch in der Veröffentlichung sein wird. Gibt es Sachen, wo ihr sagt, könnte in Deutschland schwierig werden? Ich nenne ein Beispiel, wo ich wirklich meine Zweifel habe. Das ist 1975 White Christmas. Weiß ich nicht, also meine Aufmerksamkeit ist nach meinem Vietnam-Urlaub ein bisschen für dieses gesamte Thema da, aber ich würde als Mitteleuropäer jetzt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit in so einer Geschichte suchen. Und es vom Cover her mutet es eher militaristisch an, sag ich jetzt mal, was ja in Deutschland auch, glaube ich, eine sehr spitze Zielgruppe ist, was Wargames in Anführungszeichen oder solche Themen angeht. Gibt's da irgendwie einen Gedanken, den ihr einfach habt, wo ihr sagt so, okay, da vielleicht einfach die Auflage geringer machen, weil Sorge, oder sagt ihr nein, das Spiel überzeugt am Ende komplett mit der thematischen Einbindung und mit dem Spielgefühl? Oder habt ihr es noch gar nicht gespielt? Also, kann ja auch sein.
Also unsere Bedenken waren schon ziemlich exakt so, wie du es gerade formuliert hast eigentlich, was dieses konkrete Spiel angeht. Da haben wir uns auch noch nicht entschieden, kann man eigentlich sagen, wie wir das handhaben. Das Spiel ist gut, wir haben es gespielt.
Aber ich finde es super.
Ja, das ist ein super Spiel, auf jeden Fall.
Ich habe jetzt im Nachhinein, ich denke öfter dran, und ich finde es schon, es ist sehr speziell, aber hat jetzt echt überzeugt und sieht optisch, also da muss man sagen, optisch sieht es wirklich großartig aus auch.
Ja, genau, aber die Überlegungen im Vorfeld, als wir es noch nicht gespielt hatten, waren wegen dem Thema, so wie du es beschrieben hast gerade, und ja, jetzt, wir wollen es schon irgendwann rausbringen, aber es war jetzt halt nicht vorne für uns auf der Liste sozusagen durch das Thema.
Das heißt aber auch, dass ihr keine Vorgabe habt, in welcher Reihenfolge ihr die Spiele rausbringen müsst?
Ja. Ja, genau, also da wird auch sehr auf uns eingegangen, sozusagen, unsere Wünsche oder ja, Vorlieben. Also, dass jetzt zum Beispiel letztes Jahr Cotton Club dann rauskam, auch das Looping, das ja letztes Jahr dann nachgedruckt hat, ist sozusagen auf unserem Mist gewachsen, weil wir eben irgendwann geäußert hatten, dass wir das schon relativ weit oben auf der Liste haben.
Das wird auch insgesamt sehr gut besprochen. Also Cotton Club kommt insgesamt sehr gut an.
Ja, das hat halt ein Thema, was besonders viele Leute anspricht, denke ich. Sehr, ja.
Obwohl es genau,
ja.
Ja, war wie gesagt auch bei uns so beim vom ersten Spiel her an, ja, irgendwie es überzeugt sehr. Also ich glaube, es hilft eben auch, also mit den ganzen Künstlern, mit den Gangstern, mit den Berühmtheiten, da ist halt viel, viel Bekanntes drin. Also auch, ne, für jeden, der nicht groß in dem Thema drin ist, ist trotzdem was Bekanntes drin. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der dann einen leichter ins Spiel nochmal holt.
Ja, man hat auch ein bisschen das Gefühl, so 1920er Jahre sind gerade auch wieder so ein bisschen im Kommen und on vogue. Also auch in der Brettspielszene. So Speakeasy beispielsweise, der neue Lacerda, der ja auch sehr gut besprochen wird, auch von mir schon sehr gut besprochen wurde. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr gut und sehr thematisch. Ist vielleicht auch einfach wieder so ein Zeitgeist, der gerade wieder rauskommt. Was ja auch immer mal wieder passiert. Ja.
Genau. Genau, zurück. Ja. Genau, zu. Ja, mit White Christmas und auch das, ähnlich ist es ja mit Yorktown 1942.
Ja.
Yorktown, beziehungsweise da muss aus unserer Sicht sogar, ist halt die Thematik natürlich sogar noch mal ein bisschen krasser. Also das ist ja, da geht es ja eben ums Versenken vom japanischen Flugzeugträger. Super, also wir haben es auch schon gespielt, super spannendes, kooperatives Spiel, auf Zeit tatsächlich, also wo wir bei der Vielfalt wieder von dieser Reihe sind, also was komplett anderes als alle anderen Spiele aus der Reihe. Auch wieder großartig illustriert und umgesetzt. Aber wie Alban auch schon sagt, das wird sich wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit ergeben, wann wir diese Spiele anpacken.
Ja, ich glaube, also unabhängig davon, wie sich die Weltlage entwickelt. Ich glaube, bei solchen Spielen ist es wichtig, dass ihr auch thematisch einfach ein Fingerspitzengefühl beweist. Dass ihr das halt einordnet. Dass die Leute nicht denken, ach ja, ja gut, wir bomben jetzt irgendwelche Kreuzfahrtschiffe, oder das ist kein Kreuzfahrtschiff oder Flugzeugträger weg, sondern dass es in diesem geschichtlichen Kontext einfach von euch auch gut eingeleitet wird. Am Ende natürlich mit Rücktexten oder mit Presseveröffentlichungen oder halt auch mit Werbung dann auf Messen und Ähnlichem. Ja. Ich glaube, dann kann das funktionieren.
Ja, genau. Es ist bei solchen kriegsnahen Themen aber halt viel schwieriger und erfordert da ja sicher mehr Fingerspitzengefühl als bei so einem Thema wie Jazzclub, was ja sehr, sehr freundlich ist sozusagen.
Fühlt ihr euch, jetzt habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast oder was ich gesagt habe. Fühlt ihr euch dafür gewappnet für solche Themen? Also, dass ihr sagt, ihr kriegt das hin, dass ihr es vermittelt, dass ihr damit nicht wirklich in die Grütze greift, beziehungsweise die sich gar nicht verkaufen oder ihr vielleicht, sowas kann natürlich auch sein, dass man dann einen Ruf wegbekommt, wenn man weiß, okay, ja, die haben auch das Spiel gemacht und da geht's ja im Grunde natürlich, Kriegsthemen sind immer irgendwie rassistisch-imperialistisch geprägt, dass ihr da einfach einen Image-Schaden auch davon tragen könnt. Fühlt ihr euch dafür gut gewappnet, dass ihr das hinkriegt, oder würdet ihr euch da auch externe Unterstützung holen, vielleicht von einem Historiker, der das Ganze vielleicht auch nochmal einfasst in die geschichtlichen Zusammenhänge?
Das ist bestimmt eine gute Idee, was du sagst. Also jetzt haben wir es ja eher ein bisschen vor uns hergeschoben, die beiden Spiele deswegen, und haben ja auch noch genug sehr gute Spiele in der Reihe, die wir davor ziehen können sozusagen, bevor wir da konkret werden müssen, aber im Endeffekt, ja.
Es ist ja tatsächlich auch in jedem dieser Spiele ist ja in der Spielregel unter anderem schon viel drinne über das Thema. Wir machen ja auch abgesehen davon dann selber eben auch noch mehr Material. Man muss zum Beispiel auch sagen, in den deutschen Spielregeln ist immer auch noch mal mehr drinne als in den englischen. Zum einen, also die deutsche Sprache ist immer länger im Schriftlichen als die englische. Das heißt, wir brauchen eh immer mehr Seiten und wir füllen nicht ganz alle Seiten mit Spielregeln, und daher haben wir eben im Deutschen auch damit angefangen, da immer noch mehr Infos reinzupacken, sogar als im Original vorhanden ist. Also das sind eben ja keine reinen Lokalisierungen in dem Sinne, dass es eins zu eins dasselbe ist, sondern ja, wenn Platz ist, reden wir auch gerne noch ausführlicher über diese Themen, weil die halt wirklich ja auch dafür sich eignen, ausführlich drüber zu reden. Und insofern, das, genau, fand ich jetzt auch einen spannenden Gedanken von dir. Vielleicht kann man dann ja so einen kleinen Bereich noch einräumen, wo man mit dem Historiker zusammen vielleicht das Thema dann nochmal auch noch einordnet.
Es kann ja alleine reichen, wenn einfach die Veröffentlichungsstrategie einfach von euch dementsprechend sensibel ist. Dass ihr sagt, okay, wir holen uns irgendwie vielleicht noch jemanden dazu. Ich glaube, in Heidelberg gibt es genug Akademiker, die auch Geschichtswissen haben. Und ich glaube, die meisten Leute werden nicht sagen, nee, das Thema, also jemand, der vielleicht auch in dem Thema bewandert ist, da mache ich gar nichts zu. Ich persönlich war schon, wir haben mal so externe Veranstaltungen vom Café gemacht. Da waren wir unter anderem im Archäologischen Museum und haben halt haben so Spiele mit Steinzeitthema gemacht. Und die Boardgame Historians zum Beispiel machen regelmäßig in Lübeck. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich brauche euch auch immer noch für ein Interview, aber ihr habt gerade so viel zu tun. Das als kleine Spitze. Nein, alles ganz entspannt, aber mit denen möchte ich auch noch gern reden. Die machen halt regelmäßig das Spielen im Beichthaus, wo es halt auch um thematische, geschichtliche Spiele geht. Und ich glaube, wenn man das von vornherein einfach in die Vermarktungsstrategie setzt und sagt, okay, wir bauen das einfach in diesen geschichtlichen Kontext und wir lassen dieses Thema nicht für sich alleine stehen als Unterhaltungsmedium, was ja ein Brettspiel im Grunde ist. Ich glaube, dann wird das auch gut funktionieren. Ob es jetzt so gut funktioniert wie ein 1923 Cotton Club oder ein 1998 ISS, das wird man halt sehen. Aber auch da könnt ihr ja gegensteuern, sofern ihr da frei genug seid, Auflagenzahlen auch selbst zu bestimmen. Aber das weiß ich natürlich nicht.
Ja, und ganz, ganz spannend an dem Bereich ist tatsächlich auch wieder diese Internationalität. Also, weil für die Spanier selbst zum Beispiel war das, glaube ich, schon immer was relativ Neues, dass wir da aus dieser Richtung Vorbehalte haben. Mhm. Also, die Spanier selbst eben, ja, argumentieren uns gegenüber dann auch, ja, häufiger, dass es eben, da gibt es diese Thematik, diese Problematik vielleicht auch gar nicht. Also für die stehen die Themen, glaube ich, viel eher für sich selbst und die haben gar nicht irgendwelche Auswirkungen auf andere Bereiche wie jetzt bei uns. Oder?
Das ist super spannend, weil das ist auch mein Eindruck. Nicht, dass es jetzt unbedingt um spanische Verlage geht, sondern dass diese Awareness, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch zu fragen, okay, was bilden wir denn hier gerade ab, in Deutschland nochmal deutlich größer ist als in vielen anderen Ländern.
Ja, oder auch sehr, sehr themenspezifisch. Also ganz witzig, ja. Jetzt seit letztem Jahr gibt es ja auch einen italienischen Verlag für die Looping Games, also für die Jahrhundertreihe. Und die haben eben letztes Jahr auch San Francisco und Cotton Club rausgebracht. Und da war, ja, witzig und interessant, die haben eben auf der Messe, als wir zusammen uns unterhalten haben, mussten ganz schnell Looping Games mal darauf hinweisen, als die irgendeinen Social Media Post gemacht haben mit Mafia is coming this year oder sowas in Bezug zu Cotton Club, dass das in Italien bitte doch, dass sie das so nicht posten können auf Social Media als italienischer Verlag. Mhm, ja. Na, also diese, was bei uns eben, glaube ich, eher, ja, vielleicht ein bisschen humoristisch oder es ist halt einfach, ja, man macht sich bei uns nicht so viel Gedanken über diese Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und ja, den 20er Jahren Prohibition. Und ja, für den italienischen Verlag ist das die Hürde gewesen, bei dem Release jetzt das nicht alles in einen Topf zu werfen.
Spannend. Aber verständlich, ja.
Genau, und wie wir jetzt eben gerade darüber reden, okay, für uns als Deutsche, gerade wenn es jetzt um den Zweiten Weltkrieg geht, gerade wenn ja, Japaner und die USA dabei sind, das ist für uns jetzt auch kein Thema, wo wir salopp rangehen können.
Nee, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man dann kein Thema, das in irgendwo auf der Welt halt marginalisierte Gruppen betrifft oder halt vielleicht auch historische Ereignisse, die jetzt nicht positiv für alle Anwesenden war, dass man das nicht mit Fingerspitzengefühl betrachten und bearbeiten sollte. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt Themen in Deutschland, die deutlich mit mehr Samthandschuhen angefasst werden und auch in der, ja, ich sag mal so, in der öffentlichen Rezeption anders besprochen werden würden. Aber ich bin da guter Dinge, dass ihr da einen Weg finden werdet. Ihr seid ja wie ich gerade aus dem Gespräch rausgehört habe, durchaus der Problematik bewusst.
Ja, definitiv. Wie gesagt, es ist auch für uns, wird es auch in der Zukunft bestimmt ein Lernprozess sein. Und ja, wann man was rausbringt, das ist ja eh jedes Jahr aufs Neue ein Thema, worüber man viel grübeln kann und wo es wie bei den Spielen selbst wahrscheinlich nicht den idealen Weg gibt.
Das wahrscheinlich sowieso nicht. Wie sieht denn eure Strategie für 2026 aus? Dürft ihr schon sagen, was dieses Jahr bei euch rauskommt? Oder ist das noch ein großes Geheimnis?
Ich glaube, es ist insofern ein Geheimnis, als dass es auch zwischen uns noch nicht final besprochen und ja, abgesehen ist. Aber ich meine, also allgemein gilt eben bei der Jahrhundertreihe, glaube ich, wollen wir mit einem Spiel mindestens pro Jahr eigentlich gerne weitermachen, wenn möglich. Also da wird es definitiv ein neues geben. Und wir haben aber auch tatsächlich ja, das Interesse und den Anspruch, auch darüber hinaus Sachen rauszubringen. Und da sind wir gerade noch am Finden und ja, werden vielleicht ein, zwei neue Wege auch beschreiten.
Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Ihr müsst auf das, was ich jetzt sage, gar nicht reagieren. Aber ich gehe von 1902 aus irgendwelchen Gründen. Also Méliès oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Mein Französisch ist immer sehr schlecht.
Ja, schönes Thema auch. Sehr schönes Thema. Ja. Erster Farbkinofilm der Welt.
Ja. Ja, die Reise zum Mond ist ja auch auf dem Cover drauf mit der Bullet, genau, im Auge. Ja, dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, wir neigen uns auch schon dem Ende zu. Ich möchte aber noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Ich weiß, dass ihr in einem Interview für die Brettspielbox gesagt habt, dass ihr gerade derzeit nicht plant, irgendwas selbst zu veröffentlichen oder außerhalb der Jahrhundertreihe irgendwas zu veröffentlichen. Hat sich daran was geändert oder ist es immer noch Stand der Dinge?
Nee, es hat, der größte Faktor ist Zeit, tatsächlich. Das kann man definitiv sagen. Ich glaube, wenn Zeit quasi unbegrenzt wäre, dann würden wir 40 andere Sachen auch gerne rausbringen. Jetzt ist Zeit leider nicht unbegrenzt. Deswegen ist es bei uns eigentlich ja fast täglich die Abwägung eben, wie viel schaffen wir? Und wie viel auch, ich glaube, ne, Alban, das ist uns beiden ja schon auch wichtig, dass es irgendwie mit Bedacht gemacht wird. Und der Fokus, also letzten Endes, wir werden nichts rausbringen, womit wir selbst nicht zufrieden sind. Und um das zu verhindern, ja, gehen wir, glaube ich, lieber vorsichtiger als so, ja, euphorisch daran. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eben auch aktiv dabei, links und rechts zu gucken und vielleicht auch links und rechts was zu machen.
Ja. Genau. Dann bleiben, ja.
Es soll schon irgendwann kommen, aber es ist eben so viel mehr Aufwand, dass es völlig verfrüht wäre, da jetzt irgendwelche konkreten Sachen anzukündigen, das zum jetzigen Zeitpunkt.
Gut, dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt und werden natürlich weiter beobachten, was die beiden Biber aus Süddeutschland so tun. Du wohnst ja auch in Süddeutschland, Alban, oder? Nicht, dass ich dir jetzt Unrecht tue und du Hamburger jung bist. Nein, das hört man dann doch.
Kann man als Süddeutschland bezeichnen, ja.
Aber genau, in Nürnberg.
Ja, das ist Süddeutschland. So, ich habe eine Frage komplett vergessen, die ich euch am Anfang stellen wollte, deswegen mache ich sie jetzt zum Abschluss. Ich finde das eigentlich auch ein schönes Ding, weg von Verlagsthemen zu gehen, nochmal zu euch persönlich. Erstmal, warum Bieberstein-Spiele? Ich habe gerade mal gegoogelt, Bieberstein ist eine Gemeinde im Kanton in der Schweiz. Warum Bieberstein? Weil ihr Biber mögt. Nein.
Nee, es ist viel langweiliger. Es ist tatsächlich mein Nachname.
Nein.
Ja, doch, es ist mein Nachname und der hat mich eigentlich mein ganzes Leben insofern begleitet, dass jeder ihn falsch schreibt. Also da gerne den Aufruf, den Biber am Anfang nur mit I bitte zu schreiben, so wie man das Tier schreibt. Da gehört kein I rein, in unserem Fall zumindest. Und ja, die Biber sind eh großartige Tiere, davon abgesehen. Diese Verbindung ist mir dann irgendwann tatsächlich erst, ne, ich habe den Namen ein paar 30 Jahre mit mir rumgetragen und irgendwann kam die Verbindung, Moment, Spielstein, Bieberstein, da ist doch was möglich. Ich hatte sehr viel Angst, muss ich auch sagen, diesen Namen als Verlagsnamen albern zu pitchen. Okay. Ja, meine Sorge war, ne, ich will dich ja nicht da raushalten oder nicht übergehen, sozusagen. Deswegen hatte ich vor dem Gespräch eigentlich sehr viel Sorge, zu sagen, Alban, hey, ich habe mir einen super geilen Verlagsnamen ausgedacht, du wirst nie drauf kommen. Was hältst du davon? Aber wir haben ja, den Plan müssen wir noch in die Tat umsetzen. Wir haben ja tatsächlich mit deinem Nachnamen auch den soll ja das Maskottchen, was es vielleicht dann irgendwann gibt, tragen.
Ja, das ist schon in Ordnung.
Da hatten wir uns ja geeinigt, der eignet sich nicht perfekt als Verlagsname.
Ja. Nee, ich fand das sehr passend. Wir haben ja auch sehr zeitnah das Logo entwickelt, was den Bieberstein dann wiedergibt sozusagen. Und ja, das fand ich sehr, sehr rund. Da hatte ich überhaupt keine Probleme damit.
Ich finde euer Logo auch toll. Ich mag den Biber.
Ja.
Also ja, alles richtig gemacht.
Dankeschön.
Über den Wortwitz müssen wir vielleicht nochmal diskutieren, aber ihr baut ihn schön ein.
Den verdammt gute Spiele?
Ja.
Okay.
Ich bin kein großer, also nein, das ist gar nicht negativ gemeint. Er ist halt so, kennt ihr das, also ihr seid ja wahrscheinlich so auch Anfang, Mitte, Ende 30, also kennt ihr wahrscheinlich auch noch so Facepalm, also quasi so die Hand vor den Kopf schlagen, weil es halt so ein sehr flacher Humor ist. Und das ist halt bei verdammt auch bei Biber, aber das ist vollkommen.
Das ist, glaube ich, ein bisschen Absicht auch. Es muss ja auch was Leichtes, Eingängiges sein.
Total.
Aber wir haben auch noch ein paar mehr Sprüche, glaube ich, im Petto und das wird sich entwickeln.
Also wenn ihr davon für die nächste Messe Sticker macht, ich komme vorbei und hole mir ein paar. So ein verdammt, wenn du irgendwo immer verdammt hinkleben kannst mit eurem Logo drauf, das wäre schon sehr, sehr witzig.
Okay, müssen wir nochmal drüber uns unterhalten dann. Ich bin immer dankbar für Ideen und für solche Dinge. Ich finde es schön, wenn ich selber einen Bereich habe, über den ich nicht denken muss.
Das kann ich nachvollziehen. Als gerade frischer Volljurist kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, Gratulation auch dazu und krass, dass du das hier jetzt halt auch nebenbei noch machst.
Danke.
Muss man auch sagen.
Ja, ohne Christian wäre das alles nicht möglich. Das muss man auch dazu sagen. So, zuletzt. Ich hatte euch ja schon angedroht, also nicht gedroht, sondern ich hatte vorher schon mal gesagt, dass ich noch ein bisschen über euch persönlich sprechen möchte. Und zwar haben wir uns so ein bisschen angewohnt, unsere Gäste, wenn wir denn dran denken, zu fragen, wie ihr zum Brettspielen gekommen seid, also ganz persönlich, und ob es ein Spiel gibt, das für euch, naja, so einen richtig besonderen Eindruck hinterlassen hat. Und zwar im Hinblick auf das Erlebnis, auf die Situation, etwas, was, wenn ihr es denn im Regal habt, sofern ihr denn Spiele überhaupt zu Hause habt, was ihr nicht verkaufen würdet, auch egal wie schlecht es ist, also egal wie objektiv schlecht das Spiel ist, ihr habt damit so eine gute Erinnerung, dass ihr das auf ewig behalten würdet. Es darf auch ein gutes Spiel sein. Ich will jetzt nicht nur schlecht, also schlecht in Anführungszeichen, es gibt keine schlechten Spiele. Jedes Spiel hat Daseinsberechtigung, es findet seinen Markt in der Regel und wenn nicht, dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, magst du anfangen, Alban? Du siehst so überlegend aus.
Ja, gerne. Also bei mir ist der Werdegang zu dem Brettspiel hin so, dass ich als Jugendlicher erstmal Rollenspiele gespielt habe, Schwarzes Auge und Shadowrun, also Pen and Paper. Brettspiele schon auch immer, aber nicht so wie später dann. Also ich bin dann nach den Rollenspielen Richtung historische Simulationen habe ich mich bewegt und da sehr viel gespielt. Das ist auch nach wie vor einer meiner Lieblingsbereiche, aber halt sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Und in dem Bereich wäre auch mein Lieblingsspiel zu nennen. Und zwar ist das Here I Stand von GMT Games. Aber eben ein sehr aufwendiges historisches Spiel für 6 Spieler. wo man den ganzen Tag braucht, um das zu spielen, und Leute, die sehr, sehr viel Energie mitbringen. Das ist, ja, hat einen sehr, sehr interessanten Diplomatieaspekt. Also man verhandelt da ganz viel, aber es hat auch sehr viele strategische und taktische Entscheidungen, das Spiel. Also das ist, ja, nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele. Das würde ich unter keinen Umständen hergeben, und ich versuche auch nach wie vor da unten auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, mit 6 Mitspielern, die man braucht, und einen ganzen Tag Zeit, ist das nicht ganz so einfach.
Also ich habe gerade mal geguckt, weil ich davon noch nie gehört habe. Es geht anscheinend um die Reformation.
Genau.
Um die Reformationskriege.
Also die Reformation ist eins der Themen. Das Spiel startet quasi damit, dass Luther seine Thesen in Wittenberg anschlägt. Und es gibt 6 Fraktionen. Europäische, sage ich jetzt mal, also die Europakarte ist so der Spielplan. Es gibt eben die Protestanten, es gibt die Katholiken durch den Vatikan, die so gegeneinander spielen. Und dann gibt es aber auch noch die Osmanen und das Habsburgreich. Und es gibt England unter Heinrich den VIII. Und es gibt Frankreich. Das sind die 6 Fraktionen. Und die haben alle so ihre eigenen Mechanismen sozusagen. Also haben alle ihre Eigenheiten, die man kennen muss. Und manche sind mehr auf den militärischen Teil des Spiels konzentriert, manche mehr auf den religiösen, aber alle Elemente greifen ineinander. Und also es ist einfach sehr interessant von der Geschichte her. Es geht ganz viel über Karten, wo dann auch Ereignisse drauf sind aus der Zeit, die da eine wichtige Rolle gespielt haben und die dann auch spielmechanisch sehr interessant umgesetzt sind.
Ja. Ja. Wenn ihr euch das mal bei BGG anguckt, dann werdet ihr jetzt genauso gucken wie ich, weil ich bin erschlagen.
Ja. Es gab auch nach sehr vielen Partien doch immer wieder mal Regelfragen, wo man dann wieder nachgeschaut hat, weil es schon eine gewisse Komplexität hat, die Regeln, man viel im Hinterkopf behalten muss. Aber an sich war ich dann schon nach vielen Jahren an einem Punkt, wo ich sehr regelfest war.
Ja. Vielen Dank für diesen Ausflug in das 16. Jahrhundert. Ich habe davon noch nie gehört. Es wäre wahrscheinlich auch nichts für mich, aber es freut mich sehr, dass es ist eine schöne Geschichte. Lassen wir einfach so stehen. Sven, was ist bei dir? Gibt es
etwas? Ja, allgemein, also ich glaube, Alban wäre sehr gut geeignet, auch für irgendein Podcast-Format mit Spielen, die man so nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, da ist Alban sehr gut drin. Er besitzt ein paar Spiele auch,
habe ich gehört. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, Alban, für eine kurze Hose zu Spielen, von denen man noch nie gehört hat. Ich melde mich.
Genau, also wenn du mir Ideen pitchst, dann pitche ich dir auch Ideen. Bei mir selbst ist es, glaube ich, sehr familiär bedingt. Also meine Familie hat wahrscheinlich auch, weil ich Interesse dran hatte, immer viel Brettspiele mit mir gespielt. Ich habe so Erinnerungen, deswegen kommt vielleicht so ein bisschen mein Engagement dafür, dass Spielregeln möglichst gut umgesetzt sind, dass wir in den 90ern, glaube ich, vor allem war das. Meine Tante hat öfter mal Spiele gekauft, die wir dann eigentlich gerne gespielt hätten, und wir sind relativ häufig damals an den Spielregeln tatsächlich gescheitert. Das war, glaube ich, ja, ich war sehr jung und meine Tante war in dem Thema, außer dass sie halt versucht hat, mit mir Spiele zu spielen, nicht so drin. Genau, ich habe viel mit meinen Großeltern auch immer gespielt, da natürlich vor allem Kartenspiele, beziehungsweise mit meinem Opa viel Doppelkopf. Das hat, glaube ich, so ein bisschen den kompetitiven Bereich in mir geweckt. Da wurde früher in der Runde von meinem Opa immer auch um Geld sogar gespielt, und ich als relativ kleiner Junge, da war es natürlich schon toll, wenn man am Ende des Abends 2 D-Mark, damals noch mehr, dann hatte als am Anfang des Abends. Und da, weil ich die Frage auch spannend fand, du sagtest ja, irgendwelche Spiele, die uns im Gedächtnis geblieben sind, ob gut oder schlecht, da breche ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts gerne mal eine Lanze für das Jagdspiel. Kann man auf BoardGameGeek sich auch anschauen. Ist wohl anscheinend original von 1954. Mein Opa war Förster, und ich schätze, deswegen war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass er das Jagdspiel zu Hause hatte. Und ich kann mich eben daran erinnern, ich habe das extrem viel gespielt, und ich muss jetzt sagen, ich finde die 5,8, die es gerade auf BoardGameGeek hat, nicht ganz gerechtfertigt. Es ist nicht die Erfindung des Rades, aber Es ist für das, was es sein will, hat es, also bei mir wäre es jetzt mit Nostalgiefaktor mindestens, ja, eine 7, mindestens. Wahrscheinlich eine 8 oder 9, weil, ja, man muss eben im Laufe des Spiels Tiere jagen und das ist ganz, man würfelt natürlich nur, um zu gucken, ob man die getroffen hat oder nicht, beziehungsweise auch ganz spannend, man kann die auch angeschossen haben und dann, ja, das ist was Negatives, also man muss, wenn man Tiere schießt, wohl offensichtlich darauf achten, die halt eben mit einem Schuss gezielt zu erschießen oder sie am besten, ja, nicht zu treffen, aber sie anzuschießen und dann sind die da noch und müssen sich übers Spielfeld schleppen, das ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen auch da schön thematisches Spiel, tatsächlich viele Tierarten, die wahrscheinlich heute noch bejagt werden in deutschen Wäldern, das ist was Prägendes. Und was Alban vorhin schon mal angesprochen hat, wenn man dann in die jüngere Vergangenheit geht, unsere Forbidden Stars Runde tatsächlich, die wir mal im Verlag hatten, die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Wir haben das zusammen mit einem Kollegen zu dritt angefangen. Ich glaube, ja, wir haben uns wahrscheinlich nach der Arbeit um 8 oder was, 19 Uhr dahingesetzt mit einer Pizza und irgendwann war es 6 Uhr morgens und es wurde hell draußen und uns ist aufgefallen, dass das Spiel, auf dem auf der Packung stand, 3 bis 3 Stunden wahrscheinlich, dass wir da jetzt schon 8 Stunden oder so beschäftigt waren.
Das ist, glaube ich, bei solchen Spielen einfach gang und gäbe. Ich habe Freunde, die spielen regelmäßig Twilight Imperium und unter 12 Stunden geht da gar nichts. Meine wirklich längste Spielesession eines Spiels war, als Hegemonie rauskam, im Deutschen bei Giant Walk. Da haben wir mit Essen, glaube ich, 12,5 Stunden gespielt zu viert. Das ist halt auch, es ist eigentlich eine Politik-Simulation. Man spielt halt einen Staat aus verschiedenen Richtungen, also die Arbeiterschaft, der Mittelstand, die Investoren und der Staat. Und alle haben eigene Interessen, das Spiel zu gewinnen. Und der Staat funktioniert aber nicht, wenn alle ihn schröpfen. Und dann kann der Staat Insolvenz, also beziehungsweise Inflation anheben und ist alles thematisch sonst was. Dieses Jahr kommt World Order, wo es dann um die intrastaatlichen Zusammenschlüsse geht. Das ist ja, ja. Gut. Ich habe gerade mal geguckt, Sven, Autor dieses wunderbaren Jagdspiels ist Fritz Garz. Fritz Garz war deutscher Illustrator und hat von 1883 bis 1960 gelebt. Und hat neben das Jagdspiel noch Großwildjagd in Afrika und Fische fangen ein frohes Petri Heil gemacht.
Okay, na die beiden kenne ich noch nicht. Vielleicht.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, also.
Alban, die müssen wir mal testen.
Ja, Neuveröffentlichung. Er mag dafür nicht.
Ja, ist die Frage. Ist bestimmt ein spannendes Thema, bei wem dann die Rechte liegen, wenn es welche gibt. Und ich war völlig perplex, dass es von 1954 ist. Weil, ne, ich habe es in den 90ern gespielt und für mein damaliges Ich, glaube ich, wäre 1954 Mittelalter gewesen.
Ja, ja.
Und also eben auch aus der Perspektive ist es, glaube ich, seinerzeit wahrscheinlich fast voraus gewesen. Auch wenn ich nicht ganz so versiert bin im Brettspielmarkt der 1950er Jahre.
Witzig. Mal kurz zu den Rechten. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben, aber die lagen bei Ravensburger. Aber okay. Also früher beim Otto Meyer Verlag Ravensburg, der ja mittlerweile die Ravensburger Spiele Verlags GmbH ist. Ja, gut.
Also Ravensburger, falls es da eine Neuveröffentlichung gibt, ich bin Kunde.
Schön. Gut. Ihr habt es als erstes hier gehört. Sven kauft das Jagdspiel, wenn Ravensburger es rausbringt. Also einen Kunden habt ihr gerade gewonnen.
Gut. Wobei das wahrscheinlich auch bei Ravensburger intern auch nicht ganz einfach ist, das thematisch.
Nee.
Noch dann heutzutage rauszubringen.
Oh, wir können so ein satirisches Spiel mit Disney-Charakteren machen, um Disney ein bisschen ans Bein zu pinkeln.
Das musst du dann alleine übernehmen, die Verantwortung.
Ich muss da vielleicht mal kurz was zu erzählen. Ich habe ein FSJ im Theater gemacht und bei mir war das so, dass man als Leistung quasi ein eigenes Projekt auf die Beine stellen musste. Und ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, dass ich ein Kinderbuch zu einer Theatervorlage umbaue, also umschreibe selbstständig. Und das war Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Und als dann diese Veröffentlichung dieses Stücks, wir haben das Ganze dann nicht aufgeführt, sondern wir haben so ein Spiel Nachmittag für Kinder gemacht mit thematischer Lesung und so. Als das dann publik wurde, kam die Marketingchefin dieses kleinen Theaters an und meinte so, das könnt ihr nicht Charlie und die Schokoladenfabrik nehmen, die Rechte liegen bei Disney. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir das jetzt veröffentlichen.
Also du bist schon längere Zeit an diesem doch gefährlichen Abgrund. Wandelst du?
Ja, als Jurist sowieso immer. Also mein Masterplan ist, Disney zu enden. Nein, wir lassen das jetzt. Das fällt mir am Ende auf die Füße. Nee. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn ihr keinen Gruß mehr habt, den ihr an die Welt richten wollt, dürft ihr das natürlich gleich gerne tun. Ich moderiere mal ab. Ich bedanke mich erstmal für euch beiden, ich bedanke mich bei euch beiden, nicht für euch beiden. Also ich bedanke mich bei euren Eltern für eure Existenz. Das lassen wir jetzt auch mal raus.
Das machen wir auch übrigens.
Ja, das wird heute nicht mehr besser. Ich glaube, der Schlafmangel zeigt sich jetzt doch. Vielleicht muss man dazu sagen, gestern Abend war Super Bowl und ich habe 2 Stunden geschlafen. Deswegen alles gut. So, ich wollte mich verabschieden. Ich danke euch für eure Zeit und für die ganzen wunderbaren Dinge, die ihr erzählt habt. Ich wünsche allen Zuhörenden einen wunderbaren Tag. Folgt uns, kommentiert auf den euch bekannten Plattformen. Wenn ihr selbst mal Wünsche, was Gäste angeht, habt, meldet euch gerne. Wir lesen eure Kommentare. Wir antworten in der Regel auch auf alles, zumindest mit einem Emoji. Je nachdem, ob eine Frage gestellt wird oder nicht. Aber wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eure rege Zuhörerschaft und hoffen, dass das bald wieder regelmäßiger von uns der Fall sein wird, dass wir Folgen veröffentlichen und ihr uns als Zuhörer und Zuhörerinnen treu beziehungsweise genügsam bleibt. Ja. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und gebe das Wort an meine beiden Gäste.
Vielen Dank.
Ja, auch von uns vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir nett quatschen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.